Einen schönen guten Abend, Freunde. Schön, dass ihr alle da seid. Die Band ist auch da, ich bin auch da. Und wenn ihr wüsstet, wer noch alles da ist, da würdet ihr, wenn ihr nicht da wärt, schwer bereuen, nicht da gewesen zu sein. Aber ihr seid ja alle da, es kann also losgehen. Ich begrüße euch mit einem Ostergedicht von Klaus Letzke. Kann mal jemand die Glocken abstellen? Man kommt ja gar nicht zu Worte hier. Moderner Osterspaziergang. Es dröhnen und donnern die schweren Schlitten, witternd des grünen Waldes Oase. Ganz unscheinbar auf Fahrbahn mitten liegt flachgewalzt der Osterhase. Liebe Freunde, das habt ihr wirklich schön gesungen jetzt. Hört sich gut an. Ich stehe jetzt auf Jesus, mich wirft nichts mehr um. Klingt wirklich gut. Die Frage ist bloß, ist es wirklich wahr? Habt ihr wirklich alle so einen festen Standpunkt? Ich sage, es kann keiner für sich garantieren. Du sagst zum Beispiel, ich werde niemals einen Menschen töten. Das sagst du jetzt. Das haben deine Väter auch schon gesagt, in den friedlichen Zeiten, so vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber irgendwer muss ja die vielen Millionen, die dann umgekommen sind, umgebracht haben. Das können ja nicht bloß eine Handvoll Kriegsverbrecher gewesen sein, sondern das waren Millionen von Bürgern in Uniform, die das gemacht haben. Die Frauen haben zu Hause die Granaten gedreht, die Männer haben sie draußen an der Front verschossen. Und die alle, als die vor den Kriegen im Sonntagsstaat in der Kirche gesessen haben, die alle haben gesagt, ich werde niemals einen Menschen töten. Und das war damals sogar deren ehrliche Überzeugung. Ich habe mal ein Schauspiel gesehen von Bert Brecht, Mann ist Mann, da wird gezeigt, was mit einem Mann passiert, den man in eine Uniform reinsteckt. Der kennt seine Frau nicht mehr, der kennt sich selber nicht mehr, den erkennst du einfach nicht wieder. Und als sie damals die Uniform anhatten, als sie den Schießbefehl hatten, als sie Schiss hatten um ihr Leben, da haben sie das Leben von anderen vernichtet. Du bist ein junger Mann und sagst jetzt, ich werde nie einen Menschen umbringen. Du bist ein junges Mädchen und du sagst heute, ich werde nie ein Kind abtreiben. Du bist ein überzeugter Christ, du sagst, ich werde nie aus der Kirche austreten. Schön! Ich wünschte ja, dass du dabei bleibst. Ich wünsche dir, dass du bei der Lehre von Jesus bleibst, egal was kommt. Aber ich sage dir, es kann auch ganz anders kommen. Du kannst in Situationen kommen, wo dir die Angst den Hals zuschnürt. Die Angst um deinen guten Ruf oder um deinen Beruf. Die Angst um dein Leben. Und dann machst du genau das, was du vorher nie für möglich gehalten hättest. Du gibst alles zu oder du leugnest alles ab, gerade wie es eben so gewünscht wird. Du kannst nicht für dich selber garantieren, gleich gar nicht für einen anderen. Den anderen, den kennst du ja gar nicht. Und dich selber, dich kennst du ja auch nicht. Solange du nicht auf dem Prüfstand gestanden hast, da weißt du überhaupt nicht, was alles in dir drin steckt. Einer, der meinte, er könnte für sich garantieren, das war der Petrus. Das war einer der engsten Freunde von Jesus. Der hat 3 Jahre mit Jesus zusammengelebt. 3 Jahre, von früh bis abends, Tag und Nacht. 3 Jahre hat er mit ihm gesprochen, hat er von ihm gelernt, hat er ihn gesehen. Für Petrus ist Jesus zum Lebensinhalt geworden. Und eines Tages, da sagt Jesus zu seinen Freunden, morgen muss ich sterben. Da werden sie mich kreuzigen und ihr werdet heute Nacht alle an mir irre werden. Da widersprach ihm Petrus, selbst wenn alle anderen an dir irre werden, ich bestimmt nicht. Täusche dich nicht, antwortete Jesus. Bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du 3-mal behaupten, dass du mich nicht kennst. Da sagte Petrus, das werde ich niemals tun und wenn ich mit dir zusammen sterben müsste. Eine halbe Stunde später, da stellt sich heraus, dass er nicht mal in der Lage ist, mit Jesus zu beten. Die Sonne geht unter, Und dann machen sie sich auf, Jesus mit seinen Jüngern gehen raus auf den Ölberg in einen Garten, den Garten Gethsemane. Dort ist es dunkel, da ist es still. Und dort will Jesus sich auf den Tod vorbereiten. Er weiß, dass er sterben muss. Niemand möchte gerne sterben, zumal mit 33 Jahren. Gleich gar nicht diesen Tod am Kreuz. Jesus will nicht sterben und nicht diesen Tod. In Gethsemane, da kämpft er den härtesten Kampf seines Lebens. Er kämpft nämlich darum, sich und seinen Willen dem Willen Gottes unterzuordnen. Er soll, so ist es der Wille Gottes, er soll die Sündenlast der ganzen Menschheit auf sich nehmen und ans Kreuz tragen. Und davor hat er Angst. Todesangst. Er fing, so heißt es hier, er fing an, am ganzen Leibe zu zittern. Es steht sogar hier geschrieben, sein Schweiß tropfte wie Blut. Er hat Blut vor Angst geschwitzt. Noch nie haben die Jünger ihn so gesehen. Bisher kannten sie ihn groß, als den großen Wundertäter, der die Kranken gesund gemacht hat, der zu den Massen gepredigt hat, der dem Sturm geboten hat, vor dem die Teufel gezittert haben. Und jetzt zittert er selber. Jetzt braucht er selber einen Tröster, jetzt braucht er selber seine Freunde. Die können ihm zwar nicht helfen, die können ja noch nicht mal begreifen, was eigentlich vorgeht. Aber eins, das können sie ja. Sie können wenigstens bei ihm bleiben. Jesus sagt zu ihnen, bleibt ihr hier bei mir. Wacht mit mir. Und dann geht er noch ein paar Schritte weiter und legt sich auf die Erde, kniet sich hin und betet zu Gott und sagt, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Und als er nach diesem Gebet zu den Jüngern zurückkommt, da schlafen die. Jesus kämpft mit Gott um sein Leben und seine Jünger, die kämpfen um den Schlaf. Auch der Petrus, der noch vor einer halben Stunde große Reden geführt hat, dass er mit Jesus sterben will, kommt nicht gegen die Müdigkeit an. Auch der schläft. Da sagte Jesus zu Petrus, könnt ihr denn nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Bleibt wach und betet. Es ist eine einfache Bitte. Das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Für den Petrus war es zu viel. Dem fielen die Augen zu. Und als Jesus dann noch zweimal zu Gott das gleiche Gebet gesprochen hat, sagt, mein Gott, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jedes Mal, wenn er nach diesem Gebet wieder zu seinen Jüngern zurückkommt, da schlafen die. Es gibt eben Situationen, in denen ist man absolut einsam und alleine. Und so eine Situation, die muss Jesus jetzt hier erleben. Wir alle werden so eine Situation erleben, mindestens, spätestens dann, wenn wir sterben. In den Todeskampf marschiert jeder für sich alleine. Da verlässt dich nicht nur deine Kraft und deine Gesundheit, da verlässt dich dein Arzt, deine Frau, deine Krankenschwester. Da bist nur du noch übrig, du allein. Aber du wirst auch vor deiner Sterbestunde noch Stunden in deinem Leben haben, wo du ganz alleine dastehst. Wo dir keiner raten, wo dir keiner helfen kann, wo du eine Entscheidung ganz alleine fällen musst, wo du einen Schritt ganz allein tun musst. Zum Beispiel der Schritt zu Gott, das ist so eine solche Situation. Ich kann dich bestenfalls bis zu dem Punkt führen, wo du dich für oder gegen Gott entscheiden kannst. Aber weiter nicht. Dann muss ich dich alleine lassen. Den Schritt zu Gott musst du alleine tun. Den kann nicht deine gläubige Mutter für dich tun. Oder dein Pfarrer. Den musst du alleine tun. Den Schritt in das neue Leben kannst du nur ganz allein vollziehen. wenn es ums Sterben und wenn es ums Leben geht, dann bist du immer alleine. Beides, das Sterben und das Leben, das geht bloß gut, wenn du in jedem Falle sagen kannst, Vater, es soll nicht nach meinem Willen, sondern nach deinem Willen gehen. Nachdem Jesus zum dritten Mal gebetet hat, da findet er seine Jünger wieder, schlafend. Er macht sie munter. Er sagt, es ist soweit, steht auf, der Verräter ist da. Noch während er das sagt, da kommen sie schon vorne zum Gartentor rein. Eine ganze Truppe mit Waffen und Fackeln, wie bei der Großfahndung nach einem Verbrecher. An ihrer Spitze geht Judas. Auch Judas ist ein Jünger von Jesus. Der hat auch 3 Jahre mit ihm zusammengelebt. Hat ihn 3 Jahre aus nächster Nähe erleben können. Hat zu ihm gestanden. Aber dieser Judas, der hat ihn für 30 Silberstücke an seine Mörder ausgeliefert, verraten. So ist das geblieben bis zum heutigen Tage. Der Verräter, der Judas, der kommt immer aus den eigenen Reihen. Der Spitzel kommt immer aus dem allerengsten Freundeskreis. Der, den du liebst wie deinen eigenen Sohn und dem du vertraust, vor dem du kein Geheimnis hast, mit dem du alles teilst, der ist es, der dich ans Messer liefert. Der körperliche Schmerz bei der Geißelung und Kreuzigung für Jesus ist bestimmt grausam genug gewesen. Aber ich denke mir, dass noch viel grausamer der seelische Schmerz gewesen ist. Als Jesus sehen musste, wie seine eigenen Freunde ihn verraten, verkaufen, im Stich lassen, verleugnen. Und dieses Leiden, das ist ja leider kein abgeschlossenes Kapitel aus der Leidensgeschichte. Sondern daran leidet Jesus doch noch heute, wenn er sieht, wie wir ihn verleugnen, wie wir so tun, als ob wir ihn nicht kennen, als ob wir mit ihm nichts zu tun hätten, wie wir ihm davonlaufen, wie wir mitlaufen bei seinen Gegnern. Der größte Verrat an Christus, der besteht darin, dass die Kirchen bald 2000 Jahre lang es nicht fertiggebracht haben, seine Botschaft allen Menschen mitzuteilen. Die alles Mögliche getrieben haben, bloß nicht das, wozu sie hier auf dieser Welt sind, nämlich Missionen. Es leben heute fast 3 Milliarden Menschen auf dieser Erde, die den Namen von Jesus überhaupt noch nie gehört haben, weil die Kirche ihn verschwiegen hat. Die vergessene Mission ist der Verrat der Kirche an Jesus. Judas hatte dem Überfallkommando ein Zeichen gegeben und hatte gesagt, der, dem ich einen Kuss gebe, der ist es, den müsst ihr verhaften. Und so tänzelt er nun auf Jesus zu und begrüßt ihn mit den heuchlerischen Worten, gegrüßt seist du, Rabbi, und küsst ihn. Diese Judas-Küsse zwischen den Verrätern und ihren Opfern, die sind etwas Widerliches. Ins Gesicht spucken müsste Jesus diesen Menschen. Aber Jesus, und das ist das Bewundernswerte, der bleibt freundlich. Er sagt zu ihm, mein Freund. Aber da ist auch schon alles gelaufen. Jesus wird gepackt, gefesselt, verhaftet. In dieser Szene, wo Jesus in diesem Garten gekidnappt wird, da geben die Jünger alle eine ganz miese Figur ab. Der Judas entpuppt sich als ein gemeiner Verräter und die übrigen Jünger als Feiglinge. Keiner sagt ein Mucks. Der einzig Großartige ist Petrus, der kommt noch mal ganz groß raus. Bis jetzt hat er nichts weiter gemacht als Sprüche geklopft und gepennt. Aber jetzt, wo eine Keilerei in der Luft liegt, da wird er munter. Eine Stunde beten, das hat er nicht drauf gehabt. Aber einen Bullen eins auf die Mütze geben, da ist er dabei. Und während er sich noch mit der linken Hand den Schlaf aus dem Auge wischt, da hat er mit der rechten schon sein Schwert gezogen, aber weil das eine Ohr noch zugeklemmt ist und er nicht durchsehen kann, da haut er statt auf die Rübe dem Soldaten ein Ohr ab. Und das Ohr, das fledert wie so eine fliegende Untertasse durch die Gegend, macht eine weiche Landung im Gras, da liegt's nur. wie so ein vergammelter Steinpilz. Irgendwie ein bisschen peinlich, das Ganze. Aber immerhin, es spritzt Blut, es passiert wenigstens was. Petrus ist der große Held. Stolz guckt er zu Jesus. Herr, guck mich an, was ich für dich getan habe. Ich stehe zu dir. Und das sagt er zusammen wie so ein Luftballon, dem man die Luft abgestochen hat. Steht er da wie so ein Schuljunge, der ihm überall eine Scheibe eingeschmissen hat. Denn statt ihn zu loben für seine ohrenbetäubende Heldentat, da pfeift Jesus ihn zurück. Steck dein Schwert ein, sagt er zu ihm. Und wer zum Schwert greift, soll durch das Schwert umkommen. Und dann wendet sich Jesus an die Männer, die ihn da verhaften. Und diesen Moment benutzen die Jünger, um abzuhauen. Die hauen einfach ab. Da verließen ihn alle seine Jünger und flohen. Alle. Nicht ein einziger bleibt zurück. Ich denke mir, das muss der niederschmetterndste Moment in der ganzen Leidensgeschichte von Jesus gewesen sein. Sie verließen ihn, heißt es hier, sie verließen ihn alle. Von diesen Jüngern ist Jesus verraten und verkauft. Mit solchen Leuten kann er keinen Staat machen. Aber eine Kirche macht er mit solchen Leuten. Jesus wird abgeführt, er wird sofort verhört, es treten falsche Zeugen auf. Aber nach kurzer Zeit kommt man zum Hauptthema. Er wird gefragt, bist du der Sohn Gottes? Jesus antwortete, ja. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr sehen, wie der Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und wie er auf den Wolken des Himmels wiederkommt. Als der oberste Priester das hörte, zerriss er sein Gewand und sagte, das ist eine Gotteslästerung. Wir brauchen keine Zeugen mehr, ihr habt es ja selber gehört. Wie lautet euer Urteil? Er hat den Tod verdient, riefen sie. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und ohrfeigten ihn. Das alles hört und sieht der Petrus auch. Der Petrus ist Jesus hinterhergeschlichen. Und während in der offenen Halle des hohen priesterlichen Palastes diese Gerichtsverhandlung läuft und das Verhör stattfindet, da treibt er sich nebenan im Hof rum, im Hof, wo die Wachmannschaften mit ihren Weibern ihren Feierabend verbringen. Die haben sich ein Feuerchen angezündet, sitzen im Kreis zusammen, erzählen sich Schoten, Petrus sitzt mitten unter ihnen. Das ist natürlich stark, sowas. Aber als einer mit dem Bajonett mal so in der Glut rumstochert, dass die Flamme aufflammt und sein Gesicht heller beleuchtet wird, da guckt ihn eins der Mädchen an und sagt, du warst doch auch mit Jesus zusammen, bist doch einer von seinen Leuten. Petrus leugnet fließend, kenne ich nicht, hab noch nie gehört, weiß gar nicht, wovon du redest. Wird ihm aber der Boden ein bisschen heiß an diesem Lagerfeuer. Er geht raus in den Vorhof. Dort erwischt ihn das Mädchen wieder und fängt nochmal an und sagt diesmal vor allen und sagt, der da, der hat auch zu Jesus mit dazugehört. Petrus leugnet und schwört, ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht. Dann hat er eine Weile Ruhe und dann fängt wieder einer an und sagt, hat gar keinen Zweck, dass du das leugnest. Man erkennt es ja an deiner Aussprache, du bist aus Galiläa, du gehörst auch zu Jesus. Und da vergisst Petrus, dass er 3 Jahre bei Jesus in die Schule gegangen ist. Da fällt er wieder zurück in den rüden Ton eines Fischers, fängt an, sich zu verfluchen und zu schwören, Gott verdamme ich kenne den Mann nicht, von dem ihr hier redet. In dem Moment, da kräht der Hahn. Da fällt dem Petrus ein, dass Jesus vorher gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du 3-mal leugnen, dass du mich kennst. Und in diesem Moment, da dreht Jesus sich rum und wirft einen Blick hinaus in den Hof und sieht Petrus an. Und ihre Blicke begegnen sich. Und da bricht der Petrus zusammen. Da geht er hinaus und weint. Das sind doch gar nicht die schlechtesten Männer, die in der Erkenntnis ihrer Sünde zusammenbrechen und weinen. Solange der Petrus alleine ist, solange er bloß darauf sieht, wie er mit dem Rücken an die Wand kommt, da erkennt er seine Schuld nicht. Erst in dem Augenblick, wo sein Blick dem Blick von Jesus begegnet, dem Blick des Reinen, des Sündlosen, des Sohnes Gottes, da wird ihm klar, was er gemacht hat. Da erkennt er seine Kleinheit, seine Schmählichkeit, seine Verräterei. Der Blick von Jesus wird ihm zur Rettung. Der Petrus bereut, er kehrt um, er tut Buße. Er erkennt seine Schuld. Auch Judas, der Verräter, erkennt seine Schuld. Als der sieht, dass sein Verrat zum Tod von Jesus führt, da schlägt ihm das Gewissen. Aber um seine Schuld loszuwerden, wendet er sich an die ganz falsche Adresse. Der geht zum Hohen Rat, also zu den Leuten, die ihn zum Spitzel gegen Jesus geworben haben. Den will er das Geld zurückgeben, sagt, hier habt ihr das Geld. Ich habe einen Unschuldigen verraten, will nichts damit zu tun haben. Was ich gemacht habe, war falsch. Und die Verführer interessieren doch nicht die Gewissensqualen des Verführten. Das ist doch denen egal, was aus einem wird, den sie zum Verrat an Jesus verführt und zum Spitzel erworben haben. Ob der dran krachen geht, was geht denn uns das an? Wir haben ein reelles Geschäft gemacht. Du hast uns Informationen gebracht, wir haben dir dafür Geld gegeben. Und dein Gewissen, das interessiert uns überhaupt nicht. Das ist dein Bier. Sie sprachen zu ihm, was geht uns das an, da sieh du selber zu. Und Judas begeht tatsächlich den Fehler, dass er diesen zynischen Rat befolgt. Sieh du selber zu. Der versucht, mit sich selber ins Reine zu kommen. Er will selber mit seinem Gewissenskonflikt fertig werden. Er wirft das Geld, was er gekauft hat, einfach in den Tempel. Aber Freunde, so leicht kann man sich doch nicht von seiner Schuld befreien. Die meisten Menschen sündigen, weil sie denken, wenn ich das Verbotene, das von Gott Verbotene habe, dann bin ich glücklich. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Der Judas, der hasst das Geld, für das er Jesus verkauft hat. Eines Tages stinkt dich das an, was du durch deine Sünde erreicht hast. Du möchtest es loswerden, aber es geht nicht. Es klebt an dir dran. Deine Schuld klebt an deinem Leben dran. Und es gibt nur einen, der dir deine Schuld nimmt, und das ist Jesus. Und es gibt nur ein Mittel, das dir deine Schuld abwäscht. Und das ist sein Blut. Das Blut von Jesus Christus macht uns rein von aller Sünde. Für alle Versager, die mal gestolpert sind, die mal in den Dreck geflogen sind, die wieder rein werden möchten, ist das der große Trost. Das Trostlose an der Geschichte von Judas ist, dass es zwischen ihm und Jesus keinen Kontakt mehr gibt. Die beiden, ihre Blicke, die begegnen sich nicht wieder. Der Judas bleibt mit seiner Schuld allein. Der stellt sich Jesus nicht mehr, der weicht aus. Er weicht am Schluss aus in den Tod, er begeht Selbstmord. Das ist das logische Ende von denen, die Jesus verraten. Die ihre Schuld vielleicht vor sich selber, vielleicht vor Menschen eingestehen, aber nicht vor Gott. Und Schuld, die nicht vor Gott bekannt und von Gott vergeben wird, die macht dich kaputt. Und gerade deswegen, damit überhaupt keiner mehr kaputt gehen muss, gerade deswegen ist Christus ans Kreuz gegangen. Und wenn du vor Gott schuldig geworden bist, wenn du versagt hast, dann komm doch und bekenne deine Schuld. Ich habe vorhin schon das Angebot gemacht, du kannst dich ja wenden an einen der Seelsorgehelfer, die mit diesem Abzeichen hier rumlaufen. Such dir doch einen Menschen, einen Christen deines Vertrauens, mit dem du mal über dein Leben reden kannst. Einen, der dich im Namen von Jesus freispricht von deiner Schuld. Du brauchst nicht kaputt zu gehen, wie der Judas. Du kannst neu anfangen, wie der Petrus. Der Petrus ist der Beweis dafür, dass Jesus die Versager, die bereuen, nicht kaputt macht, sondern dass er aus ihnen neue Menschen macht. Die Frage ist jetzt bloß noch, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass ein Mensch so ein Versager wird? Wie konnte Petrus so ein Versager werden? Ich will euch dafür zum Schluss drei Gründe nennen. Erstens, der Petrus hat sich überschätzt. Der hielt sich für stärker, als er war. Der hielt sich für so klasse, dass er es für ausgeschlossen hielt, dass er selber mal irgendwie ausrutschen könnte. Ich, Sie wissen wohl nicht, wer ich bin der Petrus, die rechte Hand vom Chef. Ich bin doch persönlicher Referent von Jesus. Ich mache da keinen Fehler, das traue ich jedem anderen vom Fußvolk zu, aber mir doch nicht. Solche klasse Christen, die rennen heutzutage genug in der Welt rum, zum Beispiel hier in diesem Gottesdienst. Die denken, und die denken so, dass wir merken, was sie denken. Die denken, ich bin bekehrt. Aber ob deine Bekehrung echt ist, das ist mir doch sehr die Frage. Ich bin frei von Gebundenheiten, aber ihr hängt noch an der Zigarette, ihr seid doch gar keine richtigen Christen. Ich habe die Geistestaufe, Edge, und ihr ne? Das Beste, was solchen Deluxe-Christen passieren kann, ist, dass sie mal so richtig auf die Schnauze fliegen. Damit sie nämlich begreifen, dass sie Sünder sind, abhängig von Gottes Gnade und Vergebung. Der Petrus hat sich überschätzt. Und zweitens hat er den Gegner unterschätzt. Der Feind, der Teufel, der ist immer da. Das hatte der Petrus vergessen. Und deswegen hat er es auch nicht für nötig befunden, sich auf einen Angriff vorzubereiten. Jesus hatte ihn extra gewarnt und hat gesagt, bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Petrus hatte keine Lust zum Beten, der hat lieber gepennt. Weil er sich sagte, das schaffe ich auch so. So wie viele von euch lieber pennen, früh, statt mit Jesus zu reden und zu beten. Weil er euch sagt, das schaffe ich auch so. Ihr schüsselt in euren Tag rein, ohne vorher mit eurem Gott gesprochen zu haben und wundert euch dann über eure Pleiten. Dass ihr die falschen Entscheidungen trefft, die falschen Antworten gebt, die falschen Dinge tut. Alles bloß, weil ihr euch nicht vorbereitet. Weil ihr euch nicht, bevor es losgeht, von Jesus Anweisung geholt habt. Und damit sind wir schon beim dritten Grund des Versagens von Petrus. Ohne eine Anweisung von Jesus zu haben, begibt er sich auf einen ganz falschen Boden. Der betritt den Hof der Wachmannschaften, wo die sitzen, die am nächsten Nachmittag Dienst auf der Hinrichtungsstätte haben. Petrus mischt sich unter dem Mörder seines Herrn. Das Ganze wirkt wie so eine Filmszene aus Hollywood. Lieutenant Peter im Hauptquartier der Gangster, um seinen Boss zu befreien. Das wirkt natürlich mächtig mutig. Es ist weiter nichts als Überheblichkeit und Vermessenheit. Sich unter heidnischen Soldaten und Folterknechten aufhalten und als Jünger von Jesus bewähren, das kann man bloß, wenn Gott einem den Auftrag dazu gegeben hat, dorthin zu gehen. Sonst bleibt man lieber zu Hause. Das Feuer im Palasthof war kein Platz für Petrus. Pausbäckisch hat er behauptet, er könne für sich die Hand ins Feuer legen. Und er hat mit dem Feuer gespielt. Und er hat sich die Finger verbrannt. Und wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Naja, und so ist eben der Petrus zu einem Versager geworden und einem Verleugner. Und das alles hat Jesus vorher gewusst. Der wusste, dass ihn die Jünger im Augenblick der höchsten Not im Stich lassen würden. Der wusste, dass die, um ihr Leben zu retten, abhauen würden. Er wusste, was seine Jünger für miese Versager sind. Und trotzdem hat er sie nicht verurteilt. Er hat sie nicht verachtet. Sondern er hat sie geliebt. Er hat sie unbeirrbar geliebt. Darin besteht die Größe von Jesus. Er kennt die Menschen von ihrer schlechtesten Seite und liebt sie trotzdem. Er kennt uns von unserer schlechtesten Seite und liebt uns trotzdem. Er kennt dich von deiner schlechtesten Seite. Er kennt deine Schwächen, deine Fehler. Er weiß, dass du wieder sündigen wirst. Und er liebt dich trotzdem, vergiss das nie. Er liebt dich. Trotzdem.
Herr Jesus, hab Dank, dass du uns lieb hast. Und dass du uns so lieb hast, wie wir sind. Und hab auch Dank dafür, dass wir dir nichts vormachen können. Du bist der eine, der uns völlig durchschaut. Herr, ich danke dir dafür, dass du viele von uns in der Predigt angesprochen hast. Herr, ich danke dir, dass viele sich wiedererkannt haben unter diesen Worten. Und ich möchte dich bitten, dass alle, die in dieser Situation sind, den Mut haben, mit einem Menschen zu reden und dann auch mit dir zu reden. Herr, danke, dass du uns alle erwartest und dass du wartest darauf, in unser Leben hineinzutreten und dort einfach Neues zu schaffen. Das, was wir brauchen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.